Wir beschäftigen uns im November als Gemeinde mit dem Johannesevangelium. Und Johannes war ein Schüler, war ein Freund von Jesus, ein sogenannter Jünger. Und als Jesu lebte, war er noch ganz jung, vielleicht sogar noch ein Jugendlicher, 18, 19, wir wissen es nicht genau. Und er schreibt aber am Ende seines Lebens dann nochmal sein sogenanntes Evangelium, seine Biografie über eben seinen Freund und Retter Jesus. Und er sagt uns ziemlich am Ende, warum er das tut. Das möchte ich euch vorlesen. Er sagt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Er sagt also, warum er das schreibt, mit welchem Ziel er das schreibt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch immer mal wieder anhalten im Leben und sagen, auf welches Ziel bin ich eigentlich unterwegs? Dass es wichtig ist, uns immer mal wieder die Warum-Frage zu stellen. Warum bin ich eigentlich Pastor? Warum gibt es uns als Kirche? Warum? Also was liegt uns als Lukas-Gemeinde auf dem Herzen? Und da fand ich total cool zu sehen, dass Johannes und wir da und ich da wirklich auf einer Linie sind, dass es ums das Gleiche geht. Es geht auch mir, es geht um zwei ganz zentrale Dinge. Es geht um Glauben und es geht um Leben. Und es geht immer wieder darum, auch gerade in herausfordernden Zeiten lebendig zu bleiben, lebensbejahend zu bleiben oder vielleicht auch zum ersten Mal zu werden. Nicht jedem von uns ist das ja vom Naturell in die Wiege gelegt, aber wir können das lernen. Und beim Thema Leben, da ist Jesus einfach der Experte schlechthin. Der sagt, dass er zum Beispiel von sich selber sagt, ich bin das Leben. Totaler kann man das gar nicht sagen. Und er sagt auch, ich lebe, das ist ja schön für ihn, aber er sagt, und ihr sollt auch leben. Und dann ist ja die Frage, wie kann das gehen? Und dann sagt er drittens an mehreren Stellen, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Und ich möchte kurz Bezug nehmen auf die Predigt von Matthias Pache letzte Woche. Tolle Predigt, wenn ihr die nicht gehört habt, dann könnt ihr sie einfach nachhören. Und er hat uns diesen Term, diesen Begriff ewiges Leben erklärt. Wenn wir den hören, denken wir, ewig ist hauptsächlich eine Zeitkomponente. Aber sehr deutlich ist, dass eben es nicht um eine hauptsächlich eine zeitliche Komponente geht, sondern es geht um eine qualitative Komponente des Lebens. Im Griechischen haben sie zwei Wörter, ähnlich wie wir auch. Einmal das Bios, das beschreibt eher so das biologische Leben, unsere biologische Existenz. Aber davon redet Johannes nicht, sondern er redet von dem anderen, von dem Zoe, von dem Leben, was aus Gott kommt, von dem Leben, was eine göttliche Lebensqualität hat. Es ist das gute Leben, es ist das erfüllte Leben, darum geht es. Und das möchte ich heute etwas entfalten anhand von drei Punkten. Ich möchte die dynamische Interaktion von drei Dingen zeigen. Und zwar einerseits eben von dem Glauben, was bedeutet das? Zweitens von der Bibel und drittens vom Heiligen Geist und wie die so miteinander zusammenwirken. Anders ausgedrückt, drei schöne Punkte für die Struktur der Predigt. Es geht heute um den lebendigen Glauben, es geht um das lebendige Wort und es geht um die lebendige Quelle und letztlich eben um den Heiligen Geist, die Quelle des Lebens. Fangen wir an mit dem lebendigen Glauben. Und ich möchte euch drei Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7. Da lesen wir Folgendes. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Wer glaubt? Das ist der erste Punkt. Lebendige Kraft. Wer glaubt? Das ist ganz entscheidend. Und es ist wichtig zu wissen, dass der Glaube mehrere Dimensionen hat. Einerseits sagen wir glauben an Jesus. Und das ist richtig. Das bedeutet, wir wissen, dass er existiert hat. Wir glauben, dass es stimmt, was in der Bibel von ihm geschrieben steht, was er gesagt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist für die Errettung der Menschen. Das glauben wir, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus. Aber das kann einfach nur so eine kognitive Überzeugtsein sein. Und das meint, das greift nicht alles auf, was dieser biblische Begriff Glaube beinhaltet, sondern es beinhaltet auch, ich glaube Jesus. Nicht nur ich glaube an Jesus, sondern ich glaube ihm. Ich vertraue darauf, dass das, was ich da lese, wirklich mit mir zu tun hat. Ich vertraue darauf, dass er das getan hat aus Liebe zu mir. Ich vertraue darauf, dass er da an mich auch gedacht hat, dass er für mich gestorben ist. Und dass das stimmt, dass ich errettet bin, dass das stimmt, dass ich jetzt ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter des allmächtigen Gottes ist, dass er für mich ist, dass er nicht mehr gegen mich ist, sondern dass er für mich ist, dass er mich wirklich liebt, dass er gute Gedanken über mein Leben hat und zwar immer, einfach weil ich sein Kind bin und nicht nur dann, wenn ich alles richtig mache. Also in diesem Sinne, lebendiger Glaube hat damit zu tun, dass wir uns Jesus anvertrauen. Und im Biblischen hat das Wort, zumindest im Hebräischen, diese Komponente von Sicherheit. Vertrauen hat ganz viel mit Sicherheit zu tun. Das heißt, wenn ich mich Gott anvertraue, dann kann ich auch sicher werden, dann kann ich darin ruhen, in seiner Liebe für mich, in dem, was er für mich getan hat. Und deswegen die erste Frage heute auch an mich, an uns alle ist, glaubst du in diesem Sinne, glaubst du? Zweiter Punkt, lebendiges Wort. Jesus sagte ja, die Leute, die glauben, wie die Schrift sagt. Und das nur so als Hinweis, wenn Jesus sagt, wie die Schrift sagt, dann ist das immer ein Bezugspunkt zum Alten Testament, zu der Bibel, den die Leute damals zu seiner Zeit eben gelesen haben. Und deswegen schauen wir uns den Text jetzt mal etwas genauer an. Wenn man dieses Kapitel 7 so liest, man liest da so von dem Fest, man weiß, dass das Laubhüttenfest ist, aber die wenigsten von uns wissen, was damals beim Laubhüttenfest passiert ist. Und deswegen ist es am Ende ziemlich komisch, fand ich zumindest, dass er sich einfach hinstellt und sagt, na, wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir. Und dann erzählt er da vom lebendigen Wasser und ich dachte, das ist doch total random, ist doch total, warum erzählt er das? Ich hatte so gedacht, er könnte sich genauso hinstellen und sagt, na, wenn ihr Hunger habt, dann kriegt ihr Brot, wenn ihr Geld braucht, gute Kredite, dann kommt zu mir, wenn ihr in den Himmel wollt und so. Das war so, warum sagt er das einfach? Zeigte nur meine Ignoranz, weil ich keine Ahnung hatte, was damals beim Laubhüttenfest passiert ist. Das Laubhüttenfest ist übrigens ein Fest, was auch heute noch in Israel gefeiert wird. Und ein Teil des Festes besteht darin, dass man sich daran erinnert, wie Gott das Volk Israel während der Wüstenwanderung, 40 Jahre in der Wüste, einmal versorgt hat. Die hatten kein Wasser mehr und hat sie versorgt mit Wasser aus einem Felsen. Das ist also ein Riesenwunder, was da auch daran wird sich erinnert. Und wie man das so macht, gerade am letzten Tag wird sich dadurch erinnert, dass da gewisse Rituale sind, gewisse Prozessionen. Also da wird Wasser geschöpft von einem Ort, das wird dann so ein bisschen wie die olympische Fackel sozusagen, wird das Wasser dann durch die Stadt getragen und am Ende wird das dann ausgegossen. Das heißt, Wasser war das ganz zentrale Thema dieser Woche. Und deswegen macht es total Sinn, dass Jesus am Ende dieser Woche, wo es ums Wasser geht, sagt, hey Leute, wisst ihr, worum es eigentlich geht? Es geht um mich, weil in diesem Laubhüttenfest wird auch immer gefeiert, dass wenn denn der Messias kommt, dann werden wieder solche Wunder geschehen, wie da in der Wüste, das Wasser aus dem Felsen kommt. Und deswegen war das für die Leute ganz natürlich, oder die haben verstanden, warum er das eben sagt. Und er sagt, Leute, wir reden hier über Wasser, wir reden über Wunder, wir reden hier über Erneuerung, wir reden hier über göttliche Versorgung, aber ich bin die Erfüllung eurer Hoffnung, das sagt er hier. Und jetzt geht es eben darum, wie die Schrift sagt. Und dann, wenn wir lesen, wie die Schrift sagt, dann müssen wir uns vorstellen, dass bei seinen Zuhörern immer rattert. Die haben viele Bibelstellen im Kopf. Und gerade bei dem Thema könnten die sehr viele Bibelstellen im Kopf haben. Wir wissen nicht ganz genau, aber ich lese euch mal ein paar vor. Weil in der Bibel, auch im Alten Testament, steht das Wasser in der Regel für den Heiligen Geist. Es ist praktisch Symbol für den Heiligen Geist. Und das greift ja auch Johannes aus. Ob Johannes das damals, als er das gehört hat, schon kapiert hat, wissen wir nicht. Aber jetzt, als er diese Biografie geschrieben hat, hat er uns da ja diese Interpretationshilfe gegeben und sagt uns gleich, na, er redet zwar vom Wasser, aber er meint den Heiligen Geist. Und das ist auch genau die richtige Verbindung. Also ein Vers, der zeigt, dass der Heilige Geist in neuem Maße ausgegossen wird, wenn der Messias kommt, ist zum Beispiel im Alten Testament Jesaja 44, Vers 3. Da steht, denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen über deinen Kindern ausgießen. Also, er sagt, wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie die Schrift sagt. Was er aber eigentlich meint, ist, was ich wirklich ausgießen werde und was alles entscheidend ist, ist der Heilige Geist über uns Menschen, über denen, die glauben. Und es ist ganz wichtig, dass dieses Wort lebendige Wasser kommt so aus dem Hebräischen, das meint eigentlich fließendes Wasser. Israel war teilweise Wüste, da war es oft heiß und frisches Wasser zu haben, war einfach total schön. Und eben, wenn das noch geflossen ist, war das besonders erfrischend im Vergleich zu, was weiß ich, einem Tümpel oder einem Brunnen oder so. Und deswegen war Wasser einfach ein Symbol für Lebendigkeit, für Erfrischung. Und es ist wichtig. Und auch das war lebensnotwendig, absolut lebensnotwendig. Und genauso so auch der Heilige Geist. Der ist lebensbejahend, der soll uns erfrischen. Aber auch der Heilige Geist ist absolut lebensnotwendig. Ohne ihn geht es nicht im Christenleben. Und was der Heilige Geist in uns bewirkt, das schauen wir uns an einer anderen Geschichte an, die Johannes erzählt. Kurz Hintergrund, auch da wieder die Komponenten Hitze. Nämlich in der Mittagshitze, Wasser ist auch da in Form eines Brunnens. Und Jesus trifft eine Frau in der Mittagshitze und erzählt ihr dann eben Folgendes. Gleiche Thema, Wasser und Heiliger Geist. Er sagt in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wenn es hier um den Heiligen Geist geht, was lernen wir über den Heiligen Geist? Der erste, was wir lernen, ist, der wird uns gegeben. Das heißt, der wird uns geschenkt und den können wir letztlich nur empfangen. Den können wir uns nicht erarbeiten, den können wir uns auch nicht irgendwie rational ableiten aus einer christlichen Lehre, sondern der wird uns geschenkt, der wird denen geschenkt, die glauben. Und wenn er aber geschenkt und gegeben wird, das Einzige, was wir tun können beim Heiligen Geist, ist, dass wir noch darum bitten. Wenn wir den Vers uns aber anschauen, dann merken wir, dass hier eigentlich ein großes Wunder beschrieben wird. Nämlich Wasser, was gegeben wird, wird selber zur Quelle. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, das ist so ein typischer Jesus-Ausspruch, der intuitiv irgendwie inspiriert, Sinn macht. Wenn man mal genauer hinguckt, denkt man, okay, wie soll denn das gehen? Es ist ja so, dass Wasser irgendwo herkommt aus einer Quelle oder wie auch immer und dann wird es zum Fluss und dann ist das Wasser da und dann ist das aber weit weg von der Quelle. Das kann ja nicht wieder zur Quelle werden. Und was Jesus hier beschreibt, ist das Wunder der Neugeburt. Das ist das ganz große Geschenk, was Gott seinen Kindern durch den Heiligen Geist macht. Weil normalerweise würde man denken, man empfängt Wasser und das trinkt man denn, dafür ist man dankbar. Aber irgendwann ist die Kehle natürlich trocken, irgendwann ist das Wasser vom System aufgebraucht und dann bräuchten wir eigentlich von außen wieder Wasser. Das ist natürlich auch schön, wenn das kommt. Aber was hier gesagt wird, ist das Wasser, der Heilige Geist, den Jesus uns gibt, der wird selber in uns zu einer eigenen Quelle. Das heißt, was Gott uns schenkt, ist, dass wir selber jetzt in uns heraus durch den Heiligen Geist frisches Wasser produzieren können. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, dass du diese Quelle, wenn du glaubst, dass du diese Quelle in dir hast. Und die darf sprudeln, die darf immer wieder neues Wasser hervorbringen. Und eben ganz offensichtlich, die soll deine eigene Seele, dein eigenes Leben bewässern und du sollst so viel haben, dass du anderen davon abgibst. Ich möchte heute nicht den Fokus drauf legen auf die Ströme lebendigen Wassers, die bei anderen landen sollen, auch nicht, wir könnten auch länger überlegen, was bedeutet das, wenn deine Seele zum Beispiel bewässert ist, vielleicht nur ganz kurz, lohnt sich mal zu überlegen, was trocknet deine Seele aus? Und wenn ich mein Leben so angucke, wenn ich das Leben meiner Zeitgenossen so angucke, dann sind gewisse Dinge, sind Stress, Sorgen, zu viele mediale Ablenkung, Selbstzentrierung, sind alles Dinge, die uns austrocknen, die unsere Seele austrocknen. Wie sieht das aus, wenn der Heilige Geist unsere Seele bewässert? Ist es wie ein Garten, der blüht mit Vertrauen, mit Hoffnung, mit Liebe für andere, mit Geduld, mit Freundlichkeit. Okay, so kann das aussehen, wenn eine Seele bewässert wird. Aber ich möchte den Fokus heute noch grundlegender setzen, und zwar auf die Quelle an sich. Und mir ist aufgefallen, dass die Quelle im Vergleich zu den Flüssen oder von dem Vergleich, was da rauskommt, in der Regel nicht so spektakulär ist. Ich selber komme aus Bremen-Nord. Bremen-Nord ist so zwischen Bremen und Bremerhaven. In Bremerhaven mündet quasi die Weser in die Nordsee. Das heißt, ich bin aufgewachsen an der Mündung eines Flusses, und eine Mündung eines Flusses ist maximal weit entfernt von der Quelle. Das heißt, bis zum 20. Lebensjahr habe ich selber nie eine Quelle gesehen. Ich habe immer am Strand gelegen oder bin halt am Fluss gewesen, aber ich hatte keine Ahnung über Quellen. Meine Familie und ich, wir waren auch jetzt nicht oft im Urlaub oder in den Bergen oder so. Und es war erst 20, ich glaube, wir waren in Frankreich, dass ich so ein bisschen das Gebirge und Hochgebirge entdeckt habe. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren auf einer Wanderung. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, da war so ein Schild, da ging es zur Quelle von einem relativ bekannten Fluss in Frankreich. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und ich dachte, wow, wie cool ist das denn? Endlich sehe ich meine Quelle. Und dann sind wir 3 Stunden da hochgekraxelt, die Berge, war total anstrengend, war total heiß. Und dann sind wir an der Quelle angekommen. Wisst ihr, was die Quelle war? Das war so ein feuchtes Loch im Boden. Ich dachte, das kann doch nicht angehen. Dafür bin ich so lange gelaufen. Also feuchte Löcher im Boden kannte ich in Bremen auch, ne? Und das war überhaupt nichts Besonderes. Aber auf dem Weg zu dieser Quelle, da gab es einen Wasserfall, da gab es einen Bergsee. Das war richtig, richtig schön. Und dann in den nächsten Jahren, wenn ich in den Bergen unterwegs war, wenn es ein Schild gab, da ging es zur Quelle und da ging es zum Wasserfall. Ganz klar, welchen Weg ich genommen habe. Ich bin immer zum Wasserfall gegangen. Quellen sind total langweilig. Dafür lohnt sich die Mühe doch nicht, oder? Und ich fürchte, dass wir auch in unserem geistlichen Leben ganz oft genauso ticken. Wir wollen das Spektakuläre wie den Wasserfall. Wir wollen das Dynamische, das Kraftvolle, das Erfrischende von einem Fluss. Und wir vernachlässigen die Quelle, auf die es eigentlich ankommt. Ich habe ein bisschen über Quellen gelesen und habe so gemerkt, dass es oft gar nicht so einfach ist, wann genau eine Quelle eigentlich entspringt. Ist oft unsichtbar. Diese Quelle hat auch oft so ein bisschen was Geheimnisvolles. Dann sieht man wieder was, dann ist sie mal wieder weg. Aber die Quelle ist das alles Entscheidende. Ohne Quelle kein Fluss, kein Bach, kein Wasserfall. Und der Weg zurück zur Quelle ist manchmal anstrengend. Und wir fragen uns, lohnt sich das? Ich möchte heute sagen, ja, es lohnt sich. Die Quelle ist das alles Entscheidende. Es lohnt sich, sich da wieder aufzumachen. Und gerade in so herausfordernden Zeiten wie jetzt, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir als Einzelne, dass wir auch als Gemeinde uns wirklich auch um unsere Quelle kümmern. Letztlich auch um unser geistliches Leben, was größtenteils im Verborgenen geschieht, was keiner sieht, wo keiner dabei ist, wo ich vielleicht alleine bin, wo ich vielleicht noch mit jemandem zusammen bin, zu zweit, aber mehr auch nicht. Man unterscheidet schon seit ganz früh zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche. Und gerade, wir beten heute für die verfolgten Christen weltweit, gerade diese unsichtbare Kirche ist auch ein Geheimnis. Es ist ja so, dass zum Beispiel der Kommunismus oder andere Diktatoren bis heute immer versucht haben, die Kirche auszulöschen. Und das Einzige, was sie zu fassen kriegen, ist natürlich die sichtbare Kirche. Die Gebäude, die Gottesdienste, vielleicht christliche Symbole im Alltag. Und die denken dann immer, wenn wir das zerstören, dann ist die Kirche weg. Und was sie nicht kapieren, ist, dass da noch eine unsichtbare Kirche ist, die einfach gespeist wird aus der Quelle des Heiligen Geistes, der einfach nicht tot zu kriegen ist. Und diese unsichtbare Kirche hat oft eine Lebendigkeit, die man zwar lange nicht sieht, aber wenn sie dann wieder hochkommt, dann bewässert sie ganze Landstriche, ganze Nationen, ganze Kulturen. Und auch wir jetzt in dieser Zeit, jetzt in diesem Lockdown-Light, gut, wir sind jetzt online präsent, aber hier vor Ort sind wir etwas weniger präsent, haben so unsere ganzen Veranstaltungen zurückgefahren. Aber auch sonst die letzten Monate durch diese Aha-Beschränkungen sind wir weniger sichtbar. Aber das muss nicht bedeuten, dass wir weniger lebendig sind. Und ich komme zum Schluss und möchte uns eine Frage stellen. Und zwar, wie schützen wir unsere Quelle? Wie schützt du deine Quelle? Wie reinigst du sie? Anders ausgedrückt, wie bleiben wir lebendig? Wie kriegen wir das hin? Und ich will es relativ einfach machen. Und ich möchte wieder die Punkte nehmen, hier aus dieser Bibelstelle, aus der Predigt bisher. Um unsere Quelle lebendig zu halten, um sie reinzuhalten, müssen wir wieder zurückgehen zum Anfang. Und wie fing das an? Wer glaubt? Wer Gott vertraut? Deswegen nochmal die Frage, glaubst du? Deswegen das Lied, wir am Anfang haben wir das Lied gesungen, heute, ganz bewusst, weil der Glaube sich entscheidet, ist nicht, ob du irgendwann mal geglaubt hast, in der Vergangenheit, oder ob du vielleicht in Zukunft glauben willst, sondern das Entscheidende ist, heute. Kannst du sagen, lieber Papa, heute vertraue ich mich dir an. Lieber Herr Jesus, ich weiß nicht genau, was morgen ist, aber heute folge ich dir nach. Das ist der erste Punkt, um die Quelle lebendig zu halten. Der zweite ist eben, wie die Schrift sagt, sich wirklich immer wieder mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigen, darauf kauen, es meditieren, in uns wirken zu lassen. Die Bibel wirkt auch wie so ein geistlicher Spiegel, dass man liest und sagt, ich merke, ich habe so gelebt, wie Gott das nicht gefallen hat. Dann ist das nicht schlimm. Dann kann man einfach sagen, Papa, es tut mir leid. Kannst du mir bitte vergeben? Und so können wir ständig die Quelle reinhalten. Und dann der dritte Punkt ist, obwohl wir diese Quelle in uns haben, freut sich der Heilige Geist, wenn wir immer wieder kommen und sagen, ganz einfach bitten, erfülle du mich neu. Tu du neu von dir hinzu. Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Und zwar auch dann eben, wo du jetzt bist. Egal, ob du im Wald unterwegs bist oder ob du eine Mittagspause machst oder wo auch immer. Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, Heiliger Geist, komm und erfülle mich neu. Und der vierte Punkt ist dann die einfache Frage, aber es ist interessant, ich vergesse die so oft und denke, warum vergesse ich die immer wieder? Das ist eine ganz einfache Frage, die lautet, Papa, wen kann ich heute mit deinem Wasser erfrischen? Wen hast du heute vorbereitet, damit ich ihn irgendwie helfe, unterstütze, ermutige, etwas von dir weitersage, was auch immer? Wen darf ich segnen? Diese vier Fragen, wenn wir sie täglich mit hineinnehmen in unser Leben, bin ich davon überzeugt, dass unsere Quelle rein ist, dass unsere Quelle weiter sprudelt, dass sie lebendig bleibt. Und dann kann gelten, wird gelten, was eine wunderbare Verheißung auch wieder aus dem Alten Testament ist. In Jesaja 58, Vers 11 steht, dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle, lebendig und begeistert. Ich lese den Vers nochmal vor. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Das wäre doch herrlich, oder? Ich möchte schließen mit einem ganz einfachen Gebet. Die vier Punkte, die ich gesagt habe, möchte euch einfach zeigen, wie das in der Praxis aussehen kann, wie man sich an Gott wenden kann. Ich werde ein ganz einfaches Gebet sprechen und ihr seid eingeladen, hier vor Ort, auch im Stream, online, wenn ihr wollt, dieses Gebet einfach mitzubeten, nachzubeten. Lieber Gott, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Lieber Papa, heute vertraue ich mich dir an. Lieber Herr Jesus, heute entscheide ich mich, dir nachzufolgen. Vergib mir meine Schuld und reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Komm, Heiliger Geist, und erfülle du mich neu. Lass die Quelle wieder sprudeln. Und zeige du mir heute, wen ich segnen darf. Zeige du mir heute, von wem ich abgeben darf, von dem, was du mir geschenkt hast. Zeige du mir, wen ich helfen, wen ich unterstützen, wen ich ermutigen, wen ich ganz praktisch lieben darf. Alles soll geschehen zu deiner Ehre, Herr Jesus. Amen.